SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Heute bei Anruf Betrug, wie Kriminelle am Telefon Millionen erbeuten. Da setzen sie erstmal das Opfer an der anderen Seite der Leitung unter Schock. Und allein im Saarland erbeuten Betrüger jährlich Millionen. Die Betroffenen verlieren nicht nur Hab und Gut, sondern zahlen auch mit der Gesundheit. Sven Berzelis über die Masche der Täter, Einblicke in die Arbeit der Ermittler und Tipps, wie man sich und seine Lieben schützen kann.
Paulus? Mama? Mama? Mama, mir ist etwas ganz Furchtbares passiert. Ich habe jemanden überfahren.
Aber Tanja, bist du das? Um Gottes Willen, was soll ich denn jetzt machen? Wo bist du denn?
Ein Schockanruf, gespielt vom Kulturverein in Sulzbach. Es ist eine Tragödie, denn im Stück fällt die Protagonistin Regina Paulus auf Telefonbetrüger rein. Die Anruferin ist nämlich gar nicht ihre Tochter. So verliert die erkrankte Saarländerin am Ende rund 20.000 Euro. Kein Happy End. Der Fall von Regina Paulus ist tatsächlich so im Oktober 2022 passiert. Nur der Name wurde geändert, zum Schutz der Betroffenen. Das Innenministerium hat den Betrug veröffentlicht, als Musterbeispiel eines Schockanrufs. Denn der Name ist Programm. Es ist ein Anruf mit dem Ziel, die betroffene Person sofort in Schock zu versetzen. Das beobachtet Hauptkommissar Mischa Dieterich. Als Polizeibeamter ermittelt er bei diesen Betrugsdelikten im Saarland.
Man versucht, den Geschädigten in die Situation zu bringen, dass er gar nicht die Chance hat, nach sich Gedanken zu machen, sondern dass er einfach immer nochmal neue Informationen bekommt, immer nochmal neue Aufträge bekommt.
Das Ergebnis? Das Opfer kann nicht mehr klar denken. So ist es auch Regina Paulus passiert. Die Saarländerin denkt sofort an ihre Tochter, an den schlimmen Unfall, den sie verursacht hat, und daran, dass ihr Kind sofort Hilfe braucht. Damit ist die Falle zugeschnappt. Das Gehirn von Regina Paulus arbeitet jetzt im Krisenmodus und denkt nicht mehr rational oder hinterfragt, was da gerade passiert, erklärt Franz Josef Biesel. Als Berater des Weißen Rings betreut er Kriminalitätsopfer.
Die Leute werden dann auch zusätzlich oft noch unter Druck gesetzt. Permanent wird eine Anspannung und eine Paniksituation aufgebaut bei den Leuten, dass die nicht dazu kommen, Situationen rational zu durchdenken und zu überprüfen, stimmt das überhaupt, was der Betreffende oder die Betreffende am Telefon mir erzählt.
Das liegt vor allem daran, wie unser Gehirn gebaut ist. Eine zutiefst menschliche Veranlagung. Der Schock löst bei uns eine Kampf- oder Fluchtreaktion aus. Oder vereinfacht gesagt, wenn in der Urzeit der Säbelzahntiger plötzlich aufgetaucht ist, dann haben wir auch nicht über die weiche Fellstruktur des Räubers sinniert, sondern lieber schnell das Weite gesucht.
Denn das ist ja die Reaktion, ne, im Gehirn, dass bestimmte Funktionalitäten dort ausgeschaltet werden und andere zugunsten anderer, ne, zum Beispiel Fluchtverhalten oder Ähnliches, dem wird alles andere untergeordnet. Der Verstand wird ausgeschaltet und der Fluchttrieb oder andere Dinge werden befördert durch Adrenalinausstoß und so weiter.
Dabei ist es egal, ob die Gefahr von einem Säbelzahntiger oder von einem Telefonat ausgeht. Regina Paulus ist in einer Extremsituation. Die Betrüger haben die Frau genau da, wo sie sie haben wollen. Um diesen Stresszustand zu verstärken, folgt Phase 2. Die vermeintliche Tochter gibt den Hörer an einen mutmaßlichen Polizisten weiter. Der Gesprächspartner wechselt, wie im Theaterstück des Kulturvereins nachgespielt.
Mama, neben mir steht ein Polizist. Der kann dir alles erklären.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kind, was machst du denn?
Guten Tag, Frau Paulus. Mein Name ist Philipp Schneider. Ich bin Kriminalhauptkommissar bei der Polizei hier in Saarbrücken. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Tochter Tanja einen schweren Verkehrsunfall hatte und dass es eine Tote zu beklagen gibt.
Die Situation verschlimmert sich. Von der vermeintlichen Polizei erfährt Regina Paulus, dass ihre Tochter jemanden totgefahren hat und deshalb jetzt ins Gefängnis muss. Die Betrüger spielen dabei ihr ganz eigenes Theaterstück. Nach der Polizei wechselt der Gesprächspartner am Telefon erneut. Ein Staatsanwalt ist zu hören, natürlich auch ein Betrüger. Er zeigt der Saarländerin erstmals einen Ausweg aus dieser scheinbar hoffnungslosen Situation auf. Sie muss nur eine Kaution hinterlegen, 72.000 Euro. Dann ist die Tochter frei. Regina Paulus glaubt den Betrügern weiterhin, wie der Ermittler Mischa Dieterich in diesem Fall beobachtet hat.
Es ist ja nicht nur so, dass dann dieser Polizist ans Telefon kommt und dann einen Smalltalk hält, sondern da gibt es klare Aufträge. Wir brauchen eine Kaution. Wie viel Geld haben Sie zu Hause? Wird nach Bares, nach Barmittel gefragt, nach Schmuck, nach Wertgegenständen, nach Gold etc. Da werden Summen genannt, die relativ hoch sind. Also die Kautionen liegen meistens, sollen dann meistens im sechsstelligen Bereich liegen. Man einigt sich dann nachher individuell auf das Opfer angepasst, auf natürlich auf einen niedrigeren Betrag.
Diese Einigung erfolgt auch bei Regina Paulus. Denn die Saarländerin ist schwer krank und kann das Haus nicht verlassen, etwa um Geld bei der Bank abzuholen. Um auch wirklich das letzte bisschen Vermögen abzugreifen, bedienen sich die Betrüger an einem Trick aus dem Fernsehen, erklärt Hauptkommissar Mischa Dieterich.
Also es ist jetzt dieser, wie man so schön sagen würde, böser Bulle, guter Bulle Spiel. Es ist in der Tat so, wenn man merkt, das Opfer ist ein bisschen kritisch und hinterfragt viel, dann versucht man diese von Täterseite diese Lösung, dass man einen Ansprechpartner hat, der ist ja gewillt, ist ihm zu helfen, der sagt, ich spreche auch dann mal mit dem Richter oder ich frage mal nach und oder auch der Polizist, ich sage, ich spreche mal mit dem Staatsanwalt, vielleicht reicht die Summe ja auch und gleichzeitig wird von der anderen Seite auch Druck aufgebaut.
Die vermeintlichen Beamten zeigen sich gnädig. Am Ende reichen 20.000 Euro aus, um die Tochter vor der drohenden Haftstrafe zu bewahren. Zu zahlen in Goldschmuck. Auch da ist man flexibel.
Die Täter nehmen im Prinzip alles an, was wertvoll ist. Viele ältere Personen haben auch in der Vergangenheit ihr Vermögen in Goldschmuck angelegt. Es wird auch mal Goldschmuck verschenkt. Und Goldschmuck ist auch bares Geld. Und der Geschädigte bekommt ja auch, nochmal gesagt, die Kaution kriegen sie natürlich auch nochmal zurück. Das ist ja gar kein Thema. Sobald das Verfahren abgeschlossen ist, können wir ihnen das Geld zurücküberweisen.
Regina Paulus glaubt, dass sie ihre 20.000 Euro wieder zurückbekommt. Trotzdem ist es im ersten Moment viel Geld. Falls dem Opfer dabei dann doch die Zweifel kommen, setzen die Täter vorsorglich auf emotionale Erpressung, die sich in der Realität anders anhört als im Theaterstück des Kulturvereins in Sulzbach. Ermittlern ist es gelungen, ein solches Gespräch aufzuzeichnen. Die Aufnahme ist dem SR zur Verfügung gestellt worden. Was folgt, ist also ein echter Mitschnitt eines echten Schockanrufs. Kleine Warnung, nichts für schwache Nerven.
Hier ist nochmal Braun von der Polizei.
Ja, hallo Frau Braun.
Hallo Frau. Ich habe vom Staatsanwalt jetzt einen Teil mitbekommen. Da gibt es irgendwie Probleme. Der Staatsanwalt, der hat sich wirklich die Mühe gemacht, dass er überhaupt einen Termin für Sie jetzt findet. Und jetzt machen Sie Probleme?
Frau Braun, ich kann nicht mehr, ich bin krank. Ich war bis vor 14 Tagen mit einem Schlaganfall im Krankenhaus.
Sie, Frau, ich will ja Ihrer Tochter hier weiterhelfen. Das habe ich Ihnen ja versprochen, ne? Und Ihre Tochter will Sie jetzt kurz auch noch mal sprechen.
Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich meine Tochter mal sprechen?
Aber bitte nicht lange, weil wie gesagt, ihr geht's nicht gut psychisch im Moment, ne? Ja. Moment, ich gebe Sie mal kurz weiter.
Aileen?
Ja, Mama, hörst du mich?
Ja, mein Schatz, ich höre dich.
Mama, bitte tu das, was die Polizei dir sagt. Bitte, bitte, ich komme ansonsten ins Gefängnis. Und ich habe Angst.
Ich weiß, Aileen, ich schaffe das nicht. Du weißt, mit dem Schlaganfall, das war so schlimm.
Ich weiß. Das tut mir auch sehr, sehr leid, was passiert ist, aber ich mache das wieder gut. Bitte, bitte, Mama, bitte mach das, was die Polizei und der Staatsanwalt dir sagt, bitte.
Also ich hoffe es nicht, ich bin ja schon am Kollabieren. Ich weiß doch, du weißt doch, wie dreckig es mir geht.
Ich weiß nicht, wie lange ich dann ins Gefängnis bleiben muss, Mama, bitte. Mutti, bitte.
Nee, eigentlich, das mache ich heute nicht. Es klappt nicht, ich bin so krank. Der Papa ist schon da. Was soll ich denn machen? Ich habe es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich verliere die Nerven.
Ich weiß, aber das schaffst du doch. Mach das bitte für mich. Ich mach das wieder gut, versprochen.
Oft werden die Opfer von ihren Tätern auf diese Art und Weise über Stunden bearbeitet. In diesem Fall ist aber alles gut gegangen. Die Betroffene hat den Betrug rechtzeitig durchschaut und die Polizei informieren können. Beim aufgezeichneten Schockanruf sind die Beamten bereits in der Wohnung der Frau gewesen und haben sie entsprechend betreut. Bei Regina Paulus ist das anders. Die Saarländerin aus dem Regionalverband Saarbrücken ist mit ihren Nerven am Ende und glaubt dem Betrug bis zum Schluss. Den Ermittlern erzählen die Opfer im Nachgang oft, dass sich der Betrug wie eine Hypnose angefühlt hat, so Mischa Dieterich.
Viele Geschädigte haben ja auch berichtet in den Vernehmungen, dass das wie Hypnose war, dass sie in dieser Hypnose sich befanden bis zu dem Zeitpunkt, wo sie die Wertgegenstände übergeben haben. Erst dann haben die Geschädigten letztendlich alles gemacht, was in ihrer Macht steht, um die Tochter, den Sohn vor der Haftstrafe zu beschützen.
Nur ein paar Stunden liegen zwischen dem ersten Anruf und der Geldübergabe. Länger dauert so ein Schockanruf in der Regel nicht. Für die Ermittler sind die Täter dann oft längst über alle Berge. Was viele Betroffene nicht wissen: auf Kaution freizukommen, das gibt es nur in amerikanischen Filmen und Serien. Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft kann in Deutschland keine Kaution stellen. Ein Mythos, wie der Hauptkommissar Mischa Dieterich noch einmal klar macht.
Eine Kaution, so wie das hier in diesen Schockanruffällen immer dargestellt wird, gibt es gar nicht in Deutschland. Das ist ein Medium quasi, was man im ausländischen Strafrecht oder Strafprozessrecht nutzen kann. Also das deutsche Strafprozessrecht sieht keine Kaution dieser Art vor und vor allem darf auch kein Polizist oder Staatsanwalt eine Kaution aussprechen. Das ist in Deutschland nicht erlaubt, gesetzlich erlaubt. Das sind Sachen, die kommen aus den Medien.
Im Fall von Regina Paulus sind die Täter der Polizei sogar ins Netz gegangen. Gerechtigkeit erfährt die Saarländerin am Ende aber nicht. Sie stirbt kurz nach der Tat.
Da sieht man auch nochmal die Dreistigkeit der Tätergruppierung. Diese Geschädigte in dem Fall war tatsächlich schwer krank und hat das auch den Täter mitgeteilt. Das war denen aber völlig egal. Und sie ist auch kurz nach der Tat verstorben. Leider noch vor der Gerichtsverhandlung, weil die Täter konnten wir festnehmen und die sind auch verurteilt worden. Letztendlich sie jetzt aber leider nicht mehr mitbekommen.
Wir merken auch bei unseren Beratungsgesprächen, wir machen ja zu diesem Themenfeld Informationsstände und so weiter, da sagen uns viele Leute, mir würde das nie passieren. Wie kann man so dumm sein und auf solche Dinge reinfallen? Ich würde doch, wenn meine Tochter sich meldet, würde ich doch zuerst mit ihr drüber sprechen und mir das erklären lassen.
Sagt Franz Josef Biesel vom Weißen Ring. Er beobachtet: Viele Senioren glauben, dass sie selbst niemals Opfer eines Schockanrufs werden können.
Diese Leute verkennen die tatsächliche Situation, diese psychische Belastungssituation, die ausgelöst wird, gezielt und bewusst ausgelöst wird von den Tätern in dem Moment, die also den Verstand praktisch ausschaltet.
Dabei kann es jeden treffen. Doch genauso ein falsches Sicherheitsgefühl führt dazu, dass Betroffene erst einmal gar nicht über die Tat und das Opfersein sprechen wollen.
Zunächst mal löst es eine große Scham aus. Man schämt sich, man hat Zweifel an sich selbst, an seinem eigenen Handlungsvermögen. Und das merken wir ja auch nach solchen Taten, dass es eine Zeit lang dauert, bis die Leute dann so weit sind, dass sie sich gegenüber den eigenen Lebenspartnern oder auch den Kindern und Enkelkindern da outen, dass sie die Scham überwunden haben und das dann mitteilen.
Die Folgen eines Schockanrufs gehen aber weit über Scham und finanzielle Probleme hinaus. Im September 2022, wenige Wochen vor dem Fall von Regina Paulus, wird ein älteres Ehepaar Opfer eines Schockanrufs. Die Senioren verlieren so 50.000 Euro ihres Ersparten. Wenige Wochen nach der Tat stirbt die Ehefrau. Ihre Angehörigen sehen einen direkten Zusammenhang zwischen dem Betrug, dem Stress und der zuvor gesunden 80-Jährigen. Mischa Dieterich merkt in seinen Ermittlungen, dass Betroffene mit den Folgen eines Schockanrufs oft ihr Leben lang zu kämpfen haben.
Die Geschädigten leiden oftmals noch Jahre nach der Tat an den Folgen dieser Tat. Die haben körperliche Probleme, die Opfer sind überwiegend über 80. Das schlägt aufs Herz, das schlägt auf die Gesundheit.
Während der Schockanruf lediglich ein paar Stunden dauert, gibt es auch Telefonbetrüger, die ihr Opfer über Wochen oder sogar Monate ausnehmen. Wie im Fall von Marita K. aus dem Saarpfalz-Kreis. Von Oktober 2022 bis Juli 2023 überzeugen die Betrüger die 68-Jährige, dass sie von der Polizei sind und Hilfe bei verdeckten Ermittlungen brauchen. Die Betrüger erschleichen sich so das Vertrauen und berauben die Senioren nach und nach um Zehntausende Euro. Als die Polizei im Rahmen einer völlig anderen Ermittlung von dem Betrug erfährt, klären die echten Beamten Marita K. auf. Doch die Betroffene glaubt zuerst gar nicht, dass es sich bei dem Beamten um echte Polizisten gehandelt hat, schildert Mischa Dieterich.
Obwohl schon ein Polizist vor Ort war, der im Prinzip der Dame alles erklärt hatte. Sie war völlig verwirrt und konnte gar nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt echt, was ist nicht mehr echt. Und das hat man in der Tat oft bei dieser Variante falscher Polizeibeamter. Ich selber war jetzt vor wenigen Monaten bei einem Geschädigten mit einem Kollegen zusammen. Wir haben eine Stunde gebraucht, bis wir ihn überzeugen können, dass wir echte Polizisten sind, dass er uns glauben kann und dass das, was im Telefon gehört hatte, letztendlich alles fake war, alles nur erfunden war und dass das kein echter Polizist war.
Marita K. glaubt am Ende den echten Polizeibeamten, jedoch nur vorübergehend. Nachdem die Saarländerin über den Betrug aufgeklärt wurde, nehmen die Kriminellen erneut Kontakt zu der Frau auf.
Und konnte dann über mehrere Telefonate, über mehrere Monate wieder das Vertrauen so aufbauen, dass sie dann letztendlich die Geschäfte so weit hatten, dass diese ihr Haus ganz offiziell verkauft hat. Also das ganze legal, ja, doch ein Kaufpreis. Das war eine normale Familie, die das Haus aufkauft hat und hat den Preis auch ausgezahlt bekommen und war drauf und dran, dieses Geld quasi nochmal weiter zu investieren in Gold letztendlich. Und dieses Gold wollten die Täter natürlich haben. Und da sieht man auch die Skrupellosigkeit dieser Tätergruppierung. Denen ist es völlig egal, was mit den Leuten passiert.
Die Polizei kann die letzte Übergabe tatsächlich verhindern. Doch das Haus ist weg. Der Verkauf völlig legal. Was sind das für Menschen, die saarländischen Rentnern die Häuser klauen? Hauptsächlich organisierte Gruppen, die sich mit guten Sprachkenntnissen und angelesenem Juristendeutsch hinter europäischen Grenzen verstecken, erklärt Ermittler Mischa Dieterich.
Bei den Tätergruppierungen falscher Polizeibeamter haben die Täter, gerade die türkischstämmigen Täter, die auch die Staatsbürgerschaft, türkische Staatsbürgerschaft haben, natürlich den Vorteil, dass sie durch den Staat quasi vor Abschiebung geschützt werden. Auch die Zusammenarbeit mit dem türkischen Staat stellt sich immer ein bisschen schwierig dar, wobei das sich immer mehr verbessert. Bei den anderen Tätergruppierungen ist es ein ähnlicher Fall. Das grenzüberschreitende Ermitteln ist immer, auch aktuell im Vereinten Europa, immer noch schwer.
Auch in Deutschland sitzen Betrüger, die ihre Opfer zum Beispiel in Skandinavien abzocken. Auch wenn es Telefonbetrug schon seit Jahrzehnten gegeben hat, sind es vor allem die Corona-Jahre gewesen, die diesem kriminellen Milieu einen Auftrieb verschafft haben.
Die Corona-Jahre 2021 und 2022 haben natürlich Corona dazu beigetragen, die Isolierung der Personen, weniger Kontakt mit den Eltern hat dazu beigetragen, dass die Taten dann angestiegen sind. Aber man muss aber sagen, auch diese Variante mit diesem Schockanruf, mit der Kautionsstellung, die ist tatsächlich relativ neu und war den Menschen so nicht bekannt.
Doch genau da will das Saarland gegensteuern, mit einer Infokampagne. Seit Anfang 2023 gibt es sie unter dem Namen Enkeltrick und Co. ins Leben gerufen durch das Innenministerium nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Wie der saarländische Innenminister Reinhold Joost selbst erklärt.
Wenn man weiß, dass bei diesem entsprechenden Tatgeschehen das Thema Wissen und Information, das Thema einer Hintergrundberichterstattung oftmals mehr hilft als eine entsprechende Meier Hanse halt Pech gehabt und dass man tatsächlich die Möglichkeiten hat, hier den Menschen Tipps zu geben, wie man sich schützen kann.
Der Schlüssel zum Erfolg ist in den Augen von Politik und Ermittlern Aufklärung und Kommunikation. Das Problem, die Gefahr und die Lösung ansprechen, anstatt sie totzuschweigen. So entsteht, parallel zur Infokampagne, seit rund 2 Jahren ein breites Netzwerk aus Polizei, Politik, Banken und Privatunternehmen. Mit dem Ziel, Betrugsfälle zu erkennen und im Zweifel mit Informationen einschreiten zu können. So sollen Senioren etwa auf mögliche Betrugsmaschen angesprochen werden können, wenn diese plötzlich und unerwartet große Geldsummen von der Bank abheben. Aber auch Kulturvereine wie in Sulzbach sollen zur Aufklärung aktiv beitragen. Sowohl aus Sicht der Polizei als auch in den Augen des Innenministers ist das Konzept erfolgsversprechend.
Die Zahlen, was die versuchten und vollendeten Enkeltrickbetrügereien angeht, sind genauso am Zurückgehen wie die Schadenssummen. Und was steigt, ist die Anzeigebereitschaft.
Da sieht man halt, dass gerade 2023 schon ein starker Rückgang war, um mehrere Tatenveränderungen. Und auch dieses Jahr merkt man nochmal, die Tendenz ist es am Fallen. Das ist für uns sehr interessant und auch ein Erfolg, letztendlich zurückzuführen auf A, polizeiliche Maßnahmen, B, die Kampagne mit Sicherheit auch. Und das kann ich sagen, tendenziell geht's zurück.
Ergänzt Hauptkommissar Mischa Dieterich. Laut Innenministerium ist die Fallzahl im Saarland letztes Jahr von 30 auf nur 20 erfolgreiche Betrugsfälle gesunken. Das liegt auch an der besseren Vernetzung innerhalb Deutschlands. Die Zusammenarbeit der Bundesländer steigt mit dem Interesse am saarländischen Modell, wie Innenminister Reinhold Joost erläutert.
Thüringen beispielsweise hat die Frage gestellt, ob sie unsere Kampagne 1:1 adaptieren kann. Wir wollen uns darauf nicht ausruhen, sondern wir wollen sie weiterentwickeln. Wir wissen, dass wir da immer noch viel Luft nach oben haben. Aber was wir auch haben, ist eine gewisse Begeisterung bei denen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, dass sie zum ersten Mal das Gefühl haben, mit uns zusammen im Boot zu sitzen und eine Kampagne fahren können, die tatsächlich Hand und Fuß hat.
Das Ziel, Deutschland und Europa für Ermittlungen möglichst grenzenlos zu gestalten. Die Täter sollen sich hier nicht mehr sicher fühlen. Das gilt besonders für die Schockanrufe, ausgeführt in kleinen mobilen Operationsbasen wie Mietwohnungen oder Hotelzimmern. Die Polizei nennt sie Callcenter. Während 2022 die Täter ihre sogenannten Callcenter noch im EU-Ausland verstecken konnten, wird der Handlungsspielraum für die Kriminellen immer kleiner, beobachtet Ermittler Mischa Dieterich.
Gerade im polnischen Ausland konnten wir einige Callcenter zerschlagen, aber auch in der Türkei. Und das hat Auswirkungen auf die Tätergruppierung. Sie müssen sich überlegen, bin ich hier noch sicher?
Doch trotz sinkender Fallzahlen haben Telefonbetrüger laut Innenministerium im Jahr 2024 rund 1,1 Millionen Euro Beute gemacht. Für Minister Reinhold Joost ist es ein stetiger Wettlauf gegen die Kriminalität. Eine never-ending story.
Wir werden dem Problem nie Herr werden, weil sich diese Tätergruppen, was die Niederträchtigkeit, die Hemmungslosigkeit und Skrupellosigkeit angeht, immer weiterentwickeln. KI wird da mit Sicherheit auch eine ganz üble Rolle spielen. Und deswegen muss man versuchen, an der einen oder anderen Stelle da ein Stück weit mit Schritt zu halten. Das geht nur im Austausch mit Spezialisten und Experten aus den einzelnen Bereichen. Uns ist aber daran gelegen, dass sich diese Kampagne auch weiterentwickelt.
Das bedeutet aber auch, dass sich die Menschen im Saarland selbst schützen lernen. Doch wie mache ich das am besten? Im Idealfall einfach auflegen, selbst wenn es unhöflich erscheint, erklärt Franz Josef Biesel vom Weißen Ring.
Man denkt, das gehört sich nicht aus Höflichkeit und das ist schon mal falsch. Ne? Also man muss sich nicht von einem Unbekannten ein Gespräch aufnötigen lassen. Also unser erster Tipp ist schon, wenn jemand bei Ihnen anruft und stellt Fragen, statt gleich zu sagen, worum es geht, auflegen, einfach auflegen. Das ist nicht unhöflich, sondern das ist Selbstschutz. Man muss sich nicht mit Dingen belasten, die man nicht bestellt hat und nicht wünscht.
Und dann erstmal die Personen über die Ihnen bekannten Nummern zu erreichen. Also den Verwandten zu erreichen. Und wenn man den nicht erreichen kann, dann vielleicht, wenn es um die Tochter geht, dann vielleicht den Schwiegersohn erreichen. Oder wenn man keinen erreicht, dann einfach bei der Polizei anrufen, bei der über die Nummer, die Ihnen auch bekannt ist. Und dort nachfragen, ist tatsächlich ein schwerer Unfall, Verkehrsunfall passiert, wo einer verstorben ist, ist meine Tochter dort involviert, sitzt die vielleicht gerade bei Ihnen und.
Wichtig sind bei der Kriminalitätsprävention auch die Angehörigen. Die Kampagne Enkeltrick und Co. zielt daher auch explizit auf die Kinder und Enkelkinder ab, wie Innenminister Reinhold Joost deutlich macht.
Wenn Mama und Papa, Opa und Oma die Ersparnisse von irgendeinem niederträchtigen Kriminellen weggenommen bekommen haben, ist das Erbe weg. Und deswegen muss man eigentlich als junger Mensch Interesse daran haben, dass Papa und Mama, dass Oma und Opa eben nicht beklaut und betrogen werden. Und das kann man mit ganz einfachen Tipps machen, indem man ihnen sagt, lass uns drüber reden, wenn dir das vollkommen komisch vorkommt oder wenn du den Eindruck hast, da will jemand was von mir und ich bin mir nicht ganz sicher, dann melde dich. Ich helfe dir dann, das einzuordnen. Und an vielerlei Stellen haben wir den Eindruck, dass das mittlerweile auch verfängt, und zwar im positiven Sinne.
Mehr Aufmerksamkeit für die Gefahr entwickeln, besonders in der Familie. Auch wenn im Alter für die Eltern und Großeltern nicht immer so viel Zeit da ist. Doch genau das nutzen die Betrüger aus. Für Hauptkommissar Mischa Dieterich muss die Prävention jedoch gar nicht kompliziert sein. Dazu reicht die Infobroschüre der Kampagne Enkeltrick und Co.
Nehmen Sie sich die Broschüre zum Beispiel, fahren Sie zu Ihrer Großmutter und erklären. Gehen Sie mit Ihnen die Fälle durch, erklären Ihnen alles. Die Rückseite kann man abreißen, kann man sich neben dem Telefon legen, da sind so Verhaltensregeln aufgeführt. Besprechen Sie das und besprechen Sie das auch regelmäßig. Man kann auch zusammen einen Termin bei der Bank abschließen und mal nachfragen, was für Sicherheitsmaßnahmen man an der Bank veranlassen kann, dass die Großmutter zum Beispiel nicht auf die Bank fahren kann und 40.000 Euro abheben, ohne dass es einer mitbekommt von der Verwandtschaft.
Bessere Kommunikation, besonders in der Familie. den Hörer im Zweifel auflegen, wenn jemand am anderen Ende nach Geld fragt, und Verständnis schaffen, wenn die Verwandten doch Teil eines Betrugsfalls geworden sind. Denn die Täter sind Profis. Betrugskriminalität wird es zwar immer geben, doch wenn man den Betrügern genügend Hürden in den Weg legt, dann sinken vielleicht auch noch die Fallzahlen im Jahr 2025.
SR3 Land und Leute bei Anruf Betrug, wie Kriminelle am Telefon Millionen erbeuten, von Sven Berzelis auf sr3.de jederzeit nachzuhören.
SR3 Saarlandwelle, Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.